Es war ja eindrücklich, liebe Freunde, gestern, wie wir erinnert wurden durch Ulrich Barzani an Lengede. Dieser gewaltige Wassereinbruch in das Bergwerk. Und wie man sich eigentlich schon abgefunden hatte damit, dass die Vermissten tot sind, abgeschrieben werden müssen. Und dann kamen nach 10 Tagen die Klopfzeichen. Wir sind noch da. Und dann wurde die Dalbusch-Bombe durch das schmale Bohrloch hinuntergelassen zur Rettung der Eingeschlossenen. Wenn wir eingeladen sind zum Beten, dann ist das wie so ein Klopfzeichen. Lieber Gott, ich brauche dich. Nicht, weil Gott informiert werden muss. Es gibt ja manche Gebete, wo man sagt, lieber Gott, im Irak ist der Krieg losgegangen, das weiß Gott schon. Gebete sind keine Informationsveranstaltung für den lieben Gott, der nicht Bescheid weiß. Sondern sind Zeichen des Dankes und der Bitte. Vater im Himmel, ich brauche dich. Unser Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Wie es Bruder Scheuermann vorher gesagt hat, das Telefongespräch. Gestern Abend vom Bus weg haben ein paar gesagt, der Chefbuch, der rennt los wie angebrannt, was ist denn los? Ja, 10 Uhr hat meine Frau gesagt, ich rufe an. Gell? Also so bin ich den ganzen Tag nicht gelaufen. Also erst recht sehnt sich Gott nach Gemeinschaft mit uns, nach Reden mit uns. Und alle Anlässe unseres Lebens, ob die große Not, Vater, ich kann nicht mehr weiter. Oder der Dank, bin beschämt, was du tust bei mir. Danke. Sind Zeichen der Verbindung, Klopfzeichen. An diese Klopfzeichen kann einiges hinwachsen. Jetzt darf ich ein paar Zettel nehmen. Sie kennen ja die Geschichte mit den Zetteln, gell? Dass in Amerika ein Pastor von seiner Gemeinde verabschiedet wurde, der Pastor Miller, und der neue Pastor Smith wurde begrüßt. Und der Gemeindevorstand hat gesagt, wir sind heute zusammengekommen, um unseren bisherigen Pfarrer, Herrn Pfarrer Miller, zu verabschieden. Und wir freuen uns sehr, dass unser neuer Pfarrer mit seiner Frau schon unter uns ist. Wir begrüßen Herrn Pastor Smith. Und wir wünschen ihm von Herzen alles Gute im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, so ist das. Denken Sie heute Abend dran, wenn unser lieber Bruder Wert auch immer seine Zettel hat. Also, das ist manchmal eine Hilfe. Also, an unser Gebet kann eine Kinder hinwachsen. Als ich im Krankenhaus war, ist mir mal bewusst geworden, ich sage immer im Gebet, Herr, schon im Alten Testament und erst recht im Neuen Testament sind so viele wunderbare Namen für unseren Gott. Herr Zebaoth, du Wahrhaftiger, du Herzenskündiger, du Gott alles Fleisches und erst recht für Jesus, der Morgenstern, der gute Hirte, du Licht der Welt, du ewiger Heiland. Ich habe angefangen, mir eine Liste zu machen auf der einen Spalte, die Ehrentitel, die in der Bibel enthalten sind, für Gott. Eine andere Spalte für Jesus. Ich bin jetzt bei Blatt 4, eng beschrieben. Damit wir auch in unserem Gebet nicht immer sagen, Herr, muss doch einfach was sagen. So, Majestät aller Majestäten. Es kann etwas hinwachsen schon bei der Anrede. Und es kann etwas hinwachsen an unserem Gebet im Dank. Gerade im Krankenhaus ist mir aufgegangen, ich bin Gott dankbar dafür, dass er mir sehr viele Menschen in meinen Lebensweg geschickt hat. Sehr viele Frauen, Patentanten, Erzieherinnen, Großmütter. Dass die Frauen für den Glauben eine Rolle spielen, ist gar nicht zu sagen. Gell? Und ich habe dann, als ich zu Hause war, meine Zettel in den Computer übertragen und da ist jetzt Seite 6 eng bedruckt mit lauter Namen und es geht laufend weiter. Wir sagen, wir sind dankbar für Menschen. Sagen wir es doch auch so Gott. Ich bin dir dankbar für die Tante Marie. Und ich bin dir dankbar für die Frau Nachbarin Stroiker, die mir Vorbild im Glauben waren, für Familie Pfetsch, für den Jugendreferenten, der mein Leben begleitet hat, für den Kurt Henniger als Pfarrer in Stuttgart. Und es fallen Ihnen viele Namen ein und Sie werden mitten in der größten Not überglücklich, was Gott schon an Sie gewandt hat, an Güte. Klopfzeichen, lieber Gott, ich danke dir. Und es kann genauso eine Fürbitteliste hinwachsen an unser Leben, mit den Namen derer, für die wir eintreten sollen. Wir werden ja in vielen Bereichen schuldig, aber sehr oft als Christen auch da, wo andere Menschen sagen, ich muss zur Operation, denk auch an mich. Und wir sagen, ja, ich denke an dich. Und nach 3 Wochen ist der Patient gestorben oder wieder mit dem Köfferchen zu Hause und wir merken, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Da bin ich froh, dass es den großen Fürbitter Jesus vor dem Vater gibt. Aber unser Gebet kann reich werden durch die Namensliste derer, die uns aufgetragen sind zur Fürbitte. Fürbitte trägt unvorstellbar die Trauernden, die Einsamen, die Witwen. Denk oft bei Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, jeder Hausschuh, der im Schrank noch steht, jede Zahnbürste im Bad, erinnert an den, der nicht mehr da ist. Da wollen wir doch in der Fürbitte sagen, Herr, jetzt sei du um den Menschen her. Also unser Gebet kann wachsen, Klopfzeichen. Unser Herr ist drauf aus, dass wir Verbindung mit ihm haben. Aber eigentlich ist ja schon ein ganz anderes Thema dran. Ich wollte jetzt mal anknüpfen an gestern Abend, an die Dahlbusch-Bombe, an Lengede. Ulrich Barzani und ich, wir hatten uns nicht abgesprochen. Aber es war für mich selber irgendwie bewegend, dass im Mittelpunkt gestern Abend auch stand, Jesus fing an zu zittern und zu sagen, Gott geht zu Boden. Wenn ich mich noch recht entsinne, aber ich bin einiges älter als Ulrich Barzani, war es damals in Lengede ja so, als die Dahlbusch-Bombe hinuntergelassen wurde, ist deutlich geworden, die jetzt 10 Tage eingeschlossen waren, in ihrer Sauerstoffblase, die waren viel zu schwach, um in dieses Rettungsgerät einzusteigen. Und da hat ein Freiwilliger sich zuerst hinuntergelassen in die ganze Gefahr, um denen zu helfen, dass sie rauskommen, um dann als Letzter sich selber retten zu lassen. Gott geht zu Boden in Jesus. Er ist auf unser Niveau gekommen. Ach, Sie können jeden Bibelabschnitt auch in ein Gebet münzen. Alles, was wir in der Verkündigung gehört haben. Herr, vielen Dank, dass du auf mein Niveau gekommen bist, dass du mich nicht verschüttet lässt in all den Sorgen, die auf mich einstürmen. Ich habe in Amerika das schnell lesen gelernt und habe in meinem Leben sehr viel schnell erledigen versucht. Ich muss mich wieder angewöhnen, beim Beten einige Gänge zurückzuschalten. Ich schreibe meine Gebete auf als ein Brief an meinen Herrn Jesus. Allerdings in einer Schrift, die ich selber kaum mehr lesen kann. Er kann es lesen. Es soll niemand anders lesen. Nicht meine Kinder, nicht der jemand, der zufällig an die Zettel kommt. Das ist für meinen Herrn bestimmt. Aber ich will es formulieren, dass nicht die Gedanken schnell wieder weiterhuschen. Unvorstellbar, was unser Gott tut. Unglaublich, unglaublich, dass er als der Retter auf unser Niveau kommt, um uns nicht verschüttet sein zu lassen. Es war gestern. Und jetzt ist wichtig, dass wir sagen, Herr, ich sag mich los von allen anderen Mächten, die mein Leben bestimmt haben. Und ich möchte mich überschreiben. Danach kommt man, wenn man krank ist, dass man 5 Leuten ausgeliefert sind. Sie müssen sich an einen halten. Sie müssen sich entscheiden, wer die Nachsorge übernimmt. So habe ich jetzt gehalten. Der Dr. Tröster macht's. Und so sollen Sie sich auch entscheiden. Solche Tage sind ja Impulse dafür, dass wir nicht alle möglichen Sicherungen haben. Wenn am Monatsende die Überweisung kommt, dann schlage ich mein Kontobüchlein auf. Aha, so weit steht es schon wieder. Aha. Lieber Gott, ist das meine Sicherung? Das Geld, gell? Ich möchte meine einzige Sicherung, meinen einzigen Helfer in Jesus haben. Die paar Tage, die mir geschenkt sind im Leben, uns sind alle bloß ein paar Tage geschenkt, wollen wir darin einüben. Und solche Tage, wie wir sie jetzt erleben, sind Impulse dafür, dass wir es festmachen, wer für uns sorgen soll. Nun muss ich noch etwas aufnehmen, dass Sie nicht ablenken. Der Samstag ist in Württemberg der große Tag. Früher hat man einmal in der Woche gebadet, alle im gleichen Wasser. Vater durfte anfangen, das jüngste Kind am Schluss. Und es war der Tag der Kehrwoche. Wenn Sie nicht Schwaben sind, lasse ich erklären, was die Kehrwoche ist. Wird immer gesagt, der Pietismus hat die Kehrwoche erfunden. Auch schön, gute Sache. Und so muss ich jetzt einiges zusammenkehren, was zusammengekommen ist in dieser Woche. Wurde nämlich gestern gefragt, und ich danke für die Fragen, die mir gestellt wurden, war es denn eigentlich nötig für Gott, dass Jesus den Weg ans Kreuz ging? Gott konnte doch schwamm drüber, er konnte doch vergeben. Brauchte er denn das, dass Jesus ans Kreuz ging? Natürlich kann Gott vergeben. Als der David seine Sünde bekannte, da vergabst du mir die Sünde. Als der Gichtbrüchige vor Jesus gelegt wurde, hat Jesus die ganz große Not gesehen, was in seinem Leben alles zerbrochen war. Viel schlimmer als die Krankheit. Mein Sohn, dir sind die Sünden vergeben. Der hat nicht gesagt, jetzt musst du noch ein bisschen warten, ich gehe einen Weg ans Kreuz und dann kommst du wieder zu mir und dann wird man auch die Sache mit der Sünde erledigen. Gott braucht nicht den Tod seines Sohnes, um vergeben zu können. Der Jesus hat die schöne Geschichte erzählt, wie das mit dem Vergeben Gottes ist, wie ein König, für den plötzlich gesagt wird, du, dein Finanzminister, der hat da einige Milliarden auf seine Seite gebracht. Und da ließ der König den kommen, da wie steht's. Da fiel der auf die Knie und sagt, Entschuldigung, es war furchtbar peinlich, aber ich habe es gebraucht, aber ich will es ersetzen. Ich setze alles dran, du kriegst wieder, hab Geduld mit mir. Und als der König diesen winselnden Mann sah, in dem Unsinn, was er rausredete, da erbarmte er sich und vergab ihm alle Schuld. Gott braucht nicht den Tod seines Sohnes, aber wir brauchen es. Wir. Ich habe vor 3 Tagen dieses große Wort aus dem Propheten Jeremia Ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist noch. Du musst inne werden und erfahren, was es Kummer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott verlassen und ihn nicht zu fürchten. Das erfahren wir in vielen Situationen unseres Lebens, aber am gekreuzigten Jesus wird es uns deutlich gemacht. Du musst inne werden und erfahren, was es Gott für Kummer kostet, mit der Sünde fertig zu werden. Die können wir nicht fertig kriegen. Die muss ich meinem Sohn auferlegen. Du musst inne werden und erfahren, was für ein Jammer die Sünde ist, die den Sohn Gottes in den Boden hineindrückt. Das, was die tiefe Spur unseres Lebens ist, in den Boden hineingekerbt, die vielen Versäumnisse, die hat Jesus auferlegt bekommen vom Vater. Du musst erfahren, welche Not die Sünde ist. Und du musst erfahren, die Sünde ist ihm übertragen. Dich muss nicht mehr in den Boden hineindrücken. Über dem Leiden Jesus steht, wie es Jesus in den Abendmahlseinsetzungsworten gesagt hat, mein Leib und mein Blut für euch. Das Sterben Jesu ist für uns geschehen. Für uns. Dass wir wissen, das große Pluszeichen Gottes steht über unserem Leben. Für die Sünde hat Gott gesorgt. Die muss mich nicht mehr bekümmern. Wie kann man dessen gewiss werden? Was sehr Wichtiges des Heils, gewiss werden. Wir sind immer in der Versuchung zu meinen, wir müssten das in unserem Intellekt klarkriegen. Und dann fallen immer wieder in dieser Häkelarbeit ein paar Maschen runter und wir sagen, ich bin mit dem Sterben Jesu, warum Jesus gestorben ist und ob er wirklich mein Herr ist und Sündenvergebung, bin ich noch nicht zurechtgekommen. Ach, wir können doch mit unserem bisschen Verstand nicht die großen Geheimnisse Gottes fassen. Und deshalb hat Gott uns sein Wort gegeben und Abraham glaubte, was Gott ihm zugesagt hat. Wir können Gott aufs Wort glauben. Heute Abend wird das Thema sein, Worte verändern das Leben. Gott ist zuverlässig. Jesus wird in der Offenbarung genannt, der treue Zeuge. Wenn man sich auf Worte verlassen kann, dann bei Jesus. Das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort. Jesus ist gekommen in die Welt, Sünder selig zu machen, sagt der Paulus. Und nimmt auf, was Jesus dort beim Zachäus gesagt hat. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist ein Wort, kannst dich 150%ig drauf verlassen. Und wenn deine Sünde dich quält und die vielen Pannen, dass du den Menschen schuldig geworden bist, das ist gewiss wahr. Ein Wort, das unbezahlbar ist. Jesus ist gekommen in die Welt, zu Boden gegangen, damit es für mich Rettung gibt, dass ich in den Himmel komme. Aber über das Wort hinaus hat Jesus für uns armselige Leute etwas zum Anschauen gegeben. Bei jener Seelsorge in der Intensivstation des Krankenhauses Bregenz, ich als junger Pfarrer gerufen wurde zu jenem bewährten Ulmer Arzt, der im Sterben lag, hat er gesagt, ich sehe bloß die kahlen Wände, können Sie mir nicht ein Kreuzeszeichen hier aufhängen lassen. Wir haben es dann bloß so mit so Klebestreifen angebracht. Dass mein Geist sich sammeln kann, das ist für mich geschehen. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll fest an mein Herz dich drücken. So hat Jesus empfohlen. Es wurde jetzt eigentlich in jedem Abend von Ulrich Parzani zitiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, die sich nach ihm ausrichten, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sie müssen das im Zusammenhang lesen. Drei Sätze vorher, sagt Jesus zum Nikodemus, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn, so muss ich erhöht werden, auf dass alle, die an mich glauben, nicht verloren werden. Die kennen die Geschichte. War eine große Not über Israel hereingebrochen, weil sie gegen Gott gemurrt hatten. Immer jeden Tag das Manna, Wüstenmüsli da. Hätten wir doch wieder Knoblauch und die Fische und Salat, das wir in Ägypten hatten. Und sie murrten gegen Mose und gegen Gott. Und haben gar nicht gemerkt, wie gut es ihnen ging, dass Gott sie in die Freiheit geführt hat, dass Gott sie geführt hat durch die Wolkensäule und durch die Feuersäule. Dass Gott täglich um sie war, dass er Nahrung gegeben hat, dass er ihnen einen Erlöser gegeben hat in Mose. Und da sandte Gott feurige Schlangen, so wie wir von Feuerquallen sprechen. Aber wenn die gebissen haben, ist man gestorben. Da schrien sie zu Mose, bete für uns zu Gott. Das war eine Erweckung. Aber wir dürfen, mach du es, Mose, komm. Und der Herr sprach zu Mose, richte eine eherne Schlange auf. Gieß da aus flüssigem Erz so ein Gebilde wie eine Schlange und richte sie an der Stange auf. Ja, und dann? Hast du nicht lieber einen Tee, den wir vielleicht machen können? Einen Teepunsch, den wir den Israeliten geben, der dann hilft? Oder hast du nicht ein paar Prügel, mit denen man die Schlangen erst... Nein, die sollen gar nichts machen. Die sollen, wer auf dies Zeichen sieht, dass ich Gott mit der Schlangenplage auch wieder fertig werde, der ist gerettet. Und wer aufsah zu diesem Bild der erledigten Schlange, der gepfählten Schlange, wurde auch, wenn er gebissen war, gerettet. Und so sagt Jesus, wie das war. So muss auch ich erhöht werden, auf dass alle, die auf mich sehen, die aufschauen zu mir, das Leben haben, gerettet werden. Von allem, was sie gebissen sind, vom Teufel und von allem, was an Anfechtungen in ihrem Leben war. Unser Glaube ist ganz stark ein Glaube, der sich an dem, was uns Gott hinhält, von den schönen Werken der Schöpfung angefangen, ermutigen lassen soll, so ist mein Gott. Aber vor allem der Blick auf das Zeichen Jesu, auf den Gekreuzigten, quer durchs Mittelalter, haben die Meditation des Johannes a Kempis, die Kreuzesmeditation, eine Segenswirkung ausgeübt. Als Martin Luther als Mönch gesagt hat, ich komme nicht von meinen Sünden weg, hat sein Beichtvater gesagt, Johannes von Staupitz, nimm das Zeichen des gekreuzigten Kruzifix vor dich und meditiere darüber. Das hat Gott für dich getan. Das war der Anfang davon, dass er dann zum Wort gefunden hat, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Charles Haddon Spurgeon, der große Evangelist, zum Glauben gekommen, er hat gesagt, durch einen Primitiv-Methodisten, primitiv und schlichter geht's eigentlich gar nicht mehr als bei diesen Methodisten in England. Und er hat in einem Hinterhof gehört, wie der gesagt hat, oblique, look up, schau hinauf, auf den Gekreuzigten. Und da sagte Spurgeon, da habe ich angefangen zu schauen und in Ewigkeit im Himmel will ich noch weitermachen mit Blicken. Schaue. Hinsehen auf den Gekreuzigten. Als die ersten Herrnhuter Missionare 6 Jahre lang vergeblich in der Wüstenei von Grönland gearbeitet hatten und nicht einen einzigen Eskimo, aber so darf ich eigentlich gar nicht sagen, die Inuits bekehren konnten, haben sie eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Die wollen nicht. Denen ist bloß die Jagd wichtig. Und einer von ihnen hat, der Böhmer, versucht in der Eskimo-Sprache das Evangelium zu übersetzen und da kam so ein Nomadenstamm vorbei mit ihren Schlitten. Da haben die Missionar gefragt, was machst du? Ja, ich übertrage da etwas in eure Sprache. Ja, lies doch mal vorbei. Was überträgst du? Da war der gerade an dieser Stelle, wie Jesus anfing zu zittern und zu zagen und wie ihm das Blutschweiß über die Stirn lief zu unserer Erlösung. Und dann sagt der Missionar, aber du wirst damit nichts anfangen können mit dieser Geschichte. Da sagt der Kayanak, doch lies das nochmal. Das möchte ich wissen. Das mit der Erlösung, dass das diesem so wichtig war. Vor der Anfang der Erweckung unter den Inuits, wo der normale europäische Bildungsbürger gedacht hat, diese Eskimos, diese Walfleischesser da, die stehen den Tieren näher als den Menschen. Nein, die haben Sehnen gehabt und plötzlich hat Gott die Brücke geschlagen. Da, als erzählt wurde, als sie geblickt haben, unsere jungen Leute sagen ja oft, ich blick's, gell? Also, ja, ich schaue durch. Der Gekreuzigte, der Paulus sagt den Galatern, ich habe euch Jesus so vor Augen gemalt, als wäre er mitten unter euch gekreuzigt. Wenn Wilhelm Busch bei seinen Evangelisationen war und viele Geschichten erzählt hat, dann kam an die Stelle, wo er gesagt hat, und nun möchte ich euch bloß noch mitnehmen, da Jesus hängt auf dem Hügel Golgatha. So für dich gestorben. Breitet seine Arme aus für dich. Da war kein rhetorischer Kniff mehr da. Keine Emotion mehr. Kein Wühlen in den Gefühlen. Sondern er gewusst, an dieser Stelle möchte Jesus selbst die Brücke schlagen zu Menschenherzen. Du, so sehr hab ich dich lieb. Wir wollen's blicken. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was in keinen Menschen Sinn gekommen ist, was keiner sich ausdenken kann, was unglaublich ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es ist nicht nur katholisch, sondern wäre auch für uns sehr gut, wenn wir ein Bild des gekreuzigten Jesus irgendwo in unseren Wohnzimmern, Schlafzimmern hätten. Der Blick drauf fallen würde. Der Tag hat nicht begonnen, dass der Wecker läutet, sondern mein neuer Tag hat begonnen, als Jesus die Sünde der Welt auf sich werfen ließ. Also, man kann zur Gewissheit des Heils kommen, blicke. Schau doch mal. Und diese Woche ist dazu da, dass wir ganz neu eingeladen werden, immer wieder zu schauen. So viel bin ich Jesus wert. Wozu? Jesus hat einmal in einer seiner Gleichnisreden erzählt von dem Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht, bis er es findet. Das ist mein Eigentum, das ist aus meinem Gesichtskreis weg. Ich kann mich doch nicht damit abfinden. Und ich stelle mir vor, wie der Hirte dann losgegangen ist und nicht bloß mit den Augen gesucht hat, sondern er hat gepfiffen und gerufen und geschrien, sodass manche in jenem lieblichen Tal sicher gedacht haben, was ist das für ein Geschrei hier? Ja, mir geht's um mein Schaf. Und deshalb ist auch bei Bruckist eine Musik da, die vielleicht uns auf die Nerven geht, aber die für junge Leute, für verlorene junge Leute wichtig ist. Da klatschen, auf, wo seid ihr denn? Und wir sagen, nein, das ist so komisch, das bringt ab. Boah, das ist harmlos. Vergleichen Sie Jesus, der war nicht bloß von so Musik umgeben auf Golgatha. Der war vom ganzen teuflischen Heer umgeben und umspült. Aber der Hirte sucht auf alle Weise, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, voll Freuden legt er es auf seine Schultern. Bei Jesaja 40 heißt es, in den Bausch seines Gewandes erwärmt es. Das arme, verlorene, ausgehungerte. Vorher hat er in jede Felsschlucht hineingeschaut, hinuntergeklettert in die Schründe. Wo ist denn mein Schaf? Bis er es findet. Jesus ist aus auf Gemeinschaft. Es wird bei uns so viel allmählich gesagt, als ob der Glaube darin besteht, dass wir etwas für Jesus tun. Für Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung und heile Familien und liebevolle Ehegatten. Aber zur normalen Ehe gehört der Krach. Wenn wir nicht verschieden wären, hätten wir doch gar nicht geheiratet. Wenn wir gleich wären, müssten wir gar nicht heiraten, gell? Was für komische Vorstellungen. Und nachher, wenn eins weggestorben ist, ist das riesengroße Heimweh da. Nicht nach dem Krach, sondern nach dem Menschen, mit dem ich so oft verzankt habe. Also werden so viele Ideale uns vorgestellt, was sein muss. Jesus geht's nur darum, dass wir in seiner Nähe geborgen sind. Um Gemeinschaft mit ihm. Und wir meinen immer, ich brauche jetzt gerade nicht, ja, wenn ich mal auf der Intensivstation im Krankenhaus bin, dann kann ich vielleicht wieder brauchen oder so, nicht? Oder wenn ich meine Brille verlegt habe oder Schwierigkeiten gekommen bin. Nein. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Deshalb ruft er, Diese Woche ist quer durch unser Land eine Woche des Rufens. Am Mittwoch haben wir uns erinnert an den Petrus, wie der durch das Wort des Herrn Jesus sich rufen ließ. Auf das Wort, auf das er vorher gar nichts gab, aber auf dein Wort. Und als Jesus sagt, folge mir nach, stand er auf und verließ alles. War ein klarer Entschluss, der viel kostete. Verließ alles und folgte ihm nach. Und das war, wie Ulrich Barzani gestern sagte, der Anfang eines Weges. Der Anfang eines Weges. Wie oft musste noch Jesus sagen, Satan weiß hinter mich, Petrus so nicht. Nach der Verleugnung. Ich habe manchmal die Sorge, wir sehen die Verleugnung des Petrus falsch an. Der war ja einer der Getreuen, der Jesus nachgefolgt war, bis in den Palast des hohen Priesters. Da wollte, wie ein unsichtbarer Tarnbomber, da im Palast des hohen Priesters sein, um noch was für Jesus tun zu können. Da ist passiert. Nein, ich gehöre nicht zu dem Jesus. Und da hätte eigentlich in Kraft treten müssen, was Jesus gesagt hat, wer mich verleugnet vor den Menschen, wie Aussagen, der gehört dann auch nicht zu mir. Das Gegenteil ist passiert. Jesus sucht die Verlorenen. Als der Auferstandene ist der erste Weg wieder zu seinem Petrus. Petrus, jetzt war schon ein bisschen peinlich, was da passiert ist. Aber wir machen es nicht mehr, nicht? Nimmst du es vor? Nichts davon. Keine Moralrede. Sondern bloß die Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die? Herr, ich hab dich lieb. Lieber, möchte nichts dazu sagen. Petrus, hast du mich echt lieb? Ja. Herr, ob echt, ich weiß bloß, dass ich dich lieb habe, aber Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und ich stelle mir vor, dass in dem Petrus das durcheinander gegangen ist. Ich weiß überhaupt nicht, was bei mir Routine ist und Scheinheiligkeit und Gewohnheit und was alles an Gefühlen in mir ist. Das weiß ich nicht, aber du weißt alle Dinge. Und du weißt, was bei mir echt ist und was nicht echt. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kannst bei mir geht's durcheinander. Was ist die Routine eines Pfarrers und was ist echt Chefbuch? Herr, du weißt alle Dinge. Du kannst sortieren, du kannst aufdröseln. Aber du weißt, dass ich dich gern lieb hätte. Der du mich gesucht hast. Dem Petrus war lebenslang wichtig der Ruf des Herrn Jesus. Er hat euch berufen mit einem heiligen Ruf. Er hat euch berufen, 1. Petrus 2, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Er hat euch berufen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Ende von 1. Petrus 2. Ihr seid berufen, dass ihr den Segen erbt. Der Gott, der euch berufen hat, der wolle euch vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Tut Fleiß, eure Berufung festzumachen. Festzurren. Ich bin berufen von Jesus und jetzt möchte ich dem Ruf folgen. Herr, und du weißt, ob ich dich richtig lieb habe, weck du in mir eine echte Liebe. Jesus ist aus darauf, dass er uns ganze Gemeinschaft schenken kann. Eine Gemeinschaft, die bleibt. Gestern hat Ulrich Barzani gesagt, es ist uns animalisch Angst vor dem Sterben, wo wir ganz allein sein werden. Nein, Gott geht zu Boden. Und so wie mein Freund Helmut Lampard mir mal gesagt hat, Rolf, ich bin gespannt auf mein Sterben, was Jesus da noch tun wird. Der mich berufen hat zur Gemeinschaft mit ihm. Und das dürfen wir auch heute Morgen hören miteinander, berufen zur Gemeinschaft mit ihm und wir dürfen es fest zurren, festmachen, tut Fleiß. Los, auf, macht's fest, diese Berufung festzumachen. Der ewige, majestätische Jesus, der heilige Gott, möchte mit uns Gemeinschaft haben. War heute Morgen von der Liebe die Rede. Was war das in meinem Leben, als die von ferne verehrte junge Dame, die endlich gewagt habe, ihr den Werbebrief zu schicken, Ja gesagt hat, dass sie mit mir leben wollte. Und jetzt ist gerade umgekehrt, der Herr, der ewige Gott, sagt du, wie reich könnte dein Leben werden, durch den Tod hindurch bis in Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit mir. Wer es auch heute öffentlich festmachen will, alle Dinge, die wichtig sind, geschehen öffentlich. Spätestens unsere Todesanzeige wird veröffentlicht, aber auch die Lebensanzeige sollten wir öffentlich machen, dass wir mit ihm leben wollen. Ich möchte Sie einladen, an dieser letzten Bibelarbeit auch nach vorne zu kommen, es festzumachen, mit den Mitarbeitern auch zusammen. Tut Fleiß, kommen Sie. Das Chor wird uns singen. Und ich lade herzlich ein für die, die es festmachen wollen, bezeugen wollen, wie der Petrus immer wieder mal. Ja, Herr, der hat es nötig gehabt, in Antiochien wieder zurechtgebügelt zu werden. Als er schon längst der Chef des Freundeskreises um Jesus war, hat Jesus gesagt, wenn du dich dermaleinst bekehrst, wenn es ganz fest wird, dann stärke deine Geschwister. Herzliche Einladung und wir sind froh, dass wir diese Einladung miteinander bekommen haben. Auch wir dürften das Gebet sprechen. Herr, ich möchte dir gehören. Zuerst wird uns der Chor singen, das letzte Lied auf unserem Liedblatt. Wir bleiben sitzen dazu, damit die, die nach vorne kommen wollen, leichter auch nach vorne kommen können.